Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hatte gerade so ein Flashback, kennt ihr das? Wenn man sich so an früher erinnert, als ich damals 2004 das erste Mal in der Gemeinde war, da war das fast das gleiche Lobpreisteam wie heute. Sarah war noch nicht da, die kam erst ein bisschen später dazu. Amy hat noch gefehlt. Aber das hatte alle ganz gut da ausgeglichen. Peace, also der Englisch auf Deutsch Frieden. Darum soll es heute gehen, um Frieden. Kennt ihr Hagar? Der Comic, genau. Das ist schon viele Jahre her. Da habe ich mir mal so ein dickes Buch ausgeliehen. Das war voll von vorne bis hinten nur mit diesen Comics von Hagar. Total toll, also die meisten zumindest. Und es gab da so eine Comiczeile, die hat mich so gepackt, die habe ich bis heute nicht vergessen. Und da fragt dann der Sohn seinen Vater: Du Papa, haben wir eigentlich Frieden? Und der Vater antwortet: Nein, mein Sohn, aber wir kämpfen seit Jahren darum. Ja, der Witz liegt in dieser scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüchlichkeit der Aussage: Wir wollen Frieden haben, aber um das zu erreichen, führen wir Krieg. Aber ich sage, wenn es mit dem Krieg nicht zum Frieden reicht, dann lass doch den Krieg sein, dann bleib doch gleich beim Frieden. Es wäre zu schön, wenn es in dieser Welt so einfach wäre. Ich meine, der Vater hat ja nicht ganz Unrecht. Der Frieden fällt ja nicht einfach so vom Himmel, sondern Frieden muss ja geschaffen werden. Der Frieden ist nicht automatisch da. Für Frieden müssen sich Menschen investieren. Ich meine dazu als anerkannter Kriegsdienstverweigerer, dass der Krieg nicht das richtige Mittel ist, aber da stehe ich wahrscheinlich auch im Widerspruch mit einigen Staatsoberhäuptern. Damit kann ich aber leben. Kommen wir zum heutigen Text, und der steht in Matthäus 5, Vers 9. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht, weil die letzte Predigt ging um Matthäus 5, Vers 8. Heute sind wir ein Vers weiter, Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedensstifter, denn sie selbst werden von Gott Söhne Gottes genannt werden. Selig sind die Friedensstifter, denn sie selbst werden von Gott Söhne Gottes genannt werden. Das Sohn ist hier nicht auf rein maskulin zu denken, sondern das gilt hier als Erbe des Vaters, also Sohn oder Tochter. Wenn hier Kind steht, Kind bedeutet einfach nur, das ist ein Mensch, der noch nicht erwachsen ist. Aber ein Kind erbt ja nicht automatisch alles, was es auf der Welt gibt. Aber das Verhältnis von Sohn oder Tochter zum Vater beschreibt dieses Erbverhältnis. In der damaligen Zeit, also Jesus hat das ja gesagt, gab es in Israel immer wieder Aufstände und Unruhen. Ihr wisst, die Römer hatten militärisch das Land besiegt. Sie waren die Herrscher dort. Aber sie hatten so ihre Last mit den Juden. Die waren einfach nicht ruhig zu bekommen. Egal, was die Römer angestellt hatten, es gab da immer wieder diese Aufstände. Oft waren diese Aufstände auch religiös motiviert. Die Juden, die kannten ja das Alte Testament ziemlich gut, größtenteils auswendig. Und sie wussten ganz genau, wenn wir umkehren zu unserem Vater im Himmel, dann wird er kommen und dann wird er uns helfen und dann wird er uns von den bösen Römern befreien. Und wenn wir nur eifrig genug bei der Sache sind, dann kann Gott gar nicht anders, als uns zur Seite zu springen. Und wenn man das Alte Testament liest, sieht man das immer wieder. Das Volk, das sich von Gott abgewendet hatte, fiel unter die fremden Völker, wurde besiegt. Und immer dann, wenn es wieder umgekehrt ist, hat Gott sich zu seinem Volk dazugestellt. Und sogar in ausweglosen Situationen konnte dann das Volk Israel wieder gegen den Gegner gewinnen. Und so war das in der Zeit auch. Und die Leute, die da ganz besonders eifrig bei der Sache waren, das waren die Zeloten, das waren die Eiferer. Einige ihrer Anführer glaubten sogar, dass sie selbst der Messias seien. Wir haben ja die Prophetien gelesen. Wenn sie also jetzt als Führer der Zeloten die Römer besiegen würden, dann würden ja die ganzen Prophetien auf den Messias, auf sie zutreffen. Und diese ganzen Aufstände und diese Ideologie der damaligen Zeit, das muss Jesus auch mitbekommen haben. Das war nicht zu überhören, das war nicht zu übersehen. Aber Jesus ist nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen. Er hat sich dagegen gewehrt, dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde mit Gewalt durchgedrückt werden soll. Da gibt es ein paar Situationen. Einmal wurde Jesus auf die Probe gestellt. Da wurde ihm ein römisches Geldstück gezeigt und gefragt, ist es eigentlich richtig, dass wir dem Kaiser Steuer zahlen? Und ihr müsst verstehen, diese Stimmung war ja aufgeheizt. Der Kaiser, Römer, böse. Ne? So. Und wenn Jesus sagt, ja, das ist richtig, dass er Steuern zahlt, dann wäre das ganze Volk gegen Jesus gewesen. Und Jesus sagte einfach nur, gebt dem Kaiser doch, was dem Kaiser gehört. Auf diesem Geldstück, da ist ein Bild von dem Kaiser. Und wenn das Bild vom Kaiser drauf ist, dann gehört das doch dem Kaiser, oder? Dann ist die Frage nach den Steuern noch überflüssig. Aber der wichtigere Satz kommt danach und gebt Gott, was Gott gehört. Also wir sind im Bild Gottes geschaffen und wir sollen zu Gott gehören. Man könnte jetzt sagen, jetzt hat Jesus sich ganz schön rausgeredet, wie das gute Politiker auch tun, ne? Aber es gibt noch eine zweite Situation im Garten Gethsemane, als dann Petrus seinen Lehrer verteidigen möchte und zum Schwert greift, da sagt Jesus, wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Ich denke oder ich vermute, dass Jesus in diesen Menschen, die mit Gewalt das Reich Gottes herbeiführen wollten, dass er in den Menschen gesehen haben, die kein Vertrauen in Gott haben oder wenig Vertrauen in Gott haben, die das Schicksal in die eigene Hand nehmen wollen. Aber die Täter des Friedens, die Friedensstifter, das sind diejenigen, die auf Gott vertrauen, dass nämlich Gott sein Reich bauen wird. Und dieses Vertrauen, das nennt Jesus hier glücklich. Glückselig sind die Friedensstifter. Die Menschen der damaligen Zeiten standen also vor der Wahl, ob sie jetzt den Zeloten folgen wollten mit ihrem gewaltsamen Ansatz oder ob sie dem Friedensstifter Jesus folgen wollten. Und dann habe ich mal so ein bisschen weitergedacht, die Jahrhunderte danach, wie das so war mit Christentum und Gewalt. Und das lässt kein schönes Licht auf das Christentum werfen. Das sind da zum Beispiel die Kreuzzüge, wo dann auch Menschen dachten, wir müssten doch irgendwie das gelobte Land wieder zurückerobern und sie haben eine Schneise der Verwüstung in ganz Europa hinterlassen. Oder der 30-jährige Krieg, es ging ja nur darum, ob es jetzt nun evangelisch oder katholisch richtig ist. Und ganze Landstriche in Deutschland oder in Mitteleuropa, die wurden ausgelöscht. Da, wo Menschen entscheiden, mit Gewalt das Reich Gottes durchsetzen zu wollen, da ist nur Katastrophe bei rausgekommen. Jesus verlangt von uns an keiner Stelle, dass wir zu den Waffen greifen sollen, damit wir ihn unterstützen, sein Reich aufzubauen. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt von sich selbst, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus wird seine Gemeinde bauen. Jesus ist der Aktive. Okay, was ist denn jetzt dann ein Friedensstifter? Ich habe in einem Begriffslexikon nachgeguckt, das lese ich euch mal vor. Friedensstifter ist ein Kompositum, das aus dem Substantiv Frieden und dem Partizip stiftend besteht. Da das Substantiv in verbalem Abhängigkeitsverhältnis zum Partizip steht, handelt es sich bei dieser Verbindung um ein verbales Rektionskompositum. Ich erkläre das nochmal, musst du gar nicht übersetzen. Sowas lernt man dann, wenn man Theologie studiert. Ich weiß, die meisten von euch haben ja auch studiert und da lernt man auch viele Sachen, die man auswendig dann lernt oder ich jetzt ablesen muss, aber die mit dem realen Leben gar nicht so viel zu tun haben. Okay. nochmal für solche normalen Menschen wie mich. Friedensstifter ist zusammengesetzt aus zwei Begriffen, einmal aus Frieden und Stiften. Und Stiften nicht im Sinne von weglaufen, also stiften gehen, sondern Stiften im Sinne von etwas tun, etwas machen. Und der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf dem zweiten Teil, auf diesem Stiften, auf diesem Machen. Und nur der erste Teil, dieses Frieden, bezeichnet das, was wir eigentlich tun sollen. Wir sollen also uns aktiv für den Frieden einsetzen. Das ist die Erklärung dazu. Und auf der Suche in der Bibel danach, wo überall die Friedensstifter vorkommen, da wurde ich enttäuscht. Es gibt sonst nur noch eine einzige Stelle, in Sprüche 10, wo auch dieser Begriff Friedensstifter vorkommt. Aber es gibt ein paar weitere Stellen, wo es darum geht, dass Frieden gemacht, dass Frieden geschaffen werden muss. Und da möchte ich euch mal zwei Verse vorlesen. Der erste steht in Jesaja 45, Vers 7. Da heißt es, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Oder aus Hiob 25, Vers 2. Herrschaft und Schrecken ist bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Und mir ist da gleich was aufgefallen. Und ich könnte die anderen Bibelstellen auch noch dazu nehmen. Derjenige, der sich für den Frieden einsetzt, das ist Gott. Gott ist derjenige, der aktiv ist. Und im Umkehrschluss heißt das für mich, wenn bei Friedensschaffen immer Gott derjenige ist, der aktiv ist, dann bedeutet das, dass ich als Mensch, dass wir als Menschen das nicht so gut hinbekommen. Wir scheinen wohl nicht in der Lage zu sein, dauerhaften Frieden herzustellen. Außer Matthäus 5, Vers 9, also außer dem Predigtext, gibt es sonst nur noch eine weitere Stelle, wo vom Menschen als demjenigen die Rede ist, der Frieden schafft. Und auch dann nur, weil er sich auf Gott beruft. Und zwar steht das in Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Die Menschen, die mit Gott verbunden sind, die können auch Frieden stiften. Also ein Friedensstifter ist aktiv. Der sitzt nicht nur auf seinem Stuhl oder auf seiner Couch. Frieden kann nur Gott machen oder der Mensch mit Gottes Hilfe. Ja, aber wenn das so schwierig ist mit dem Frieden schaffen, warum sollen wir das überhaupt tun? Warum ist das überhaupt notwendig? Wozu braucht man einen Friedensstifter? Und da will ich jetzt mal so ganz grundlegend auf das zu sprechen kommen, worum es Gott eigentlich dabei geht. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 19, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hier geht es also um Jesus. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, also in Jesus, alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn, durch Jesus, alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Der Tod von Jesus am Kreuz, das ist die friedenstiftende, die friedenschaffende Tat von Gott für uns Menschen. Jesus ist derjenige, der Frieden bringt. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn Jesus Frieden bringen musste, dann muss vorher Krieg, dann muss vorher Feindschaft zwischen uns und Gott geherrscht haben. Und das ist tatsächlich das, was die Bibel beschreibt. Unser ursprünglicher Zustand als Mensch, der ohne Gott lebt, ist Trennung, Feindschaft mit Gott. Die Bibel beschreibt das in den Psalmen und Paulus schreibt das auch später an die Römer. Es gibt keinen einzigen Menschen, der den Ansprüchen Gottes genügen könnte. Es ist kein einziger, der gerecht wäre. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht seine eigenen Wege gegangen wäre. Jeder wollte autonom sein. Und bei Adam und Eva können wir das nachlesen, wie das vonstatten ging. Und es gab bei jedem Menschen so eine Situation oder mehrere Situationen, wo wir uns entschieden haben, unsere eigenen Wege ohne Gott zu gehen. Und das bedeutet, dass wir Menschen in Feindschaft mit Gott leben. Und ohne Jesus sind wir dann so wie der Häger. Wir können tun, wir können für den Frieden kämpfen, aber von unserer Seite aus können wir den Frieden nicht schaffen. Wie viele Hunderte oder wie viele Tausende Jahre haben die Menschen versucht, gerecht zu werden, haben versucht, nach einem Gesetz zu leben, haben versucht, irgendwie wieder das herzustellen, was damals vorhanden war bei Adam und Eva. Und es hat nicht funktioniert. Wir finden keinen Frieden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und wenn ich mal ein bisschen in das menschliche Zusammenleben schaue, dann merke ich auch, wie schwierig das ist. Es gibt da solche Hotspots bei uns auf der Welt, die schon seit Jahren keinen Frieden kennen. Solange ich mich erinnern kann, so ein bisschen wo die Zeit, wo ich mich politisch interessiere, in den letzten 30 Jahren, gab es keinen Frieden in Israel. Immer wieder Aufstände zwischen den Palästinensern und den Israelis. Mal ein bisschen ruhiger, mal flogen wieder die Raketen, mal gab es wieder einen Krieg. Jetzt ist es gerade nicht mehr so in den Medien. Aber es ist keine Ruhe da. Und egal, wer versucht hat, da Frieden zu schaffen, von innen oder von außen, haben auch welche Friedensnobelpreise bekommen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Da gab es mal dann einen amerikanischen Präsidenten, der ganz kurz davor war, den ultimativen Frieden für diese Region herzustellen. Es hat doch nicht funktioniert. Oder ich erinnere an den sogenannten arabischen Frühling, wo dann Menschen aufgestanden sind und für Demokratie eingestanden sind und die despotischen Herrscher gestürzt haben. Aber das, was danach gekommen ist, weiß ich nicht, ob das besser geworden ist. Wenn ich mir Libyen angucke, weiß ich nicht, ob es nicht vorher vielleicht doch besser war. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in Syrien die Situation viel schlimmer geworden ist. Bürgerkrieg. Die Menschen wollten Frieden, die wollten Selbstbestimmung, Mitbestimmung, die wollten mit dabei sein. Sie wollten nicht nur beherrscht werden, sondern sie wollten ihre Stimme erheben. Daraus folgt, dass aus einem blühenden Land wie Syrien ja eine Wüste geworden ist. Die Menschen sind geflohen, große Städte sind zerstört, Industrie ist kaputt. Und egal, wer da eingegriffen hat, egal, welche Nation da mit beteiligt ist, um Frieden zu machen, bis heute gibt es keinen Frieden in Syrien. Grausam. Wir Menschen sind sehr gut in der Lage, Krieg zu schaffen, aber mit dem Frieden tun wir uns echt schwer. Und ich denke, Frieden ist tatsächlich erst so richtig möglich, wenn Gott die Herzen verändert. Auf jeden Fall braucht es einen Vermittler, der beide Seiten zusammenbringt. Und so oft versagen wir dann als Menschen. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Wir können versuchen, was wir wollen. Wir schaffen es nicht. Frieden mit Gott ist nur möglich, wenn wir das Friedenangebot von Gott annehmen. Sein Friedensangebot annehmen. Wir können diesen Frieden nicht herstellen, sondern wir brauchen Jesus als unseren Vermittler. Das biblische Verständnis von Frieden geht natürlich über das Militärische hinaus. Das habt ihr schon mitbekommen. Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir hier mit Messern aufeinander losgehen. Und nur weil wir das nicht tun, haben wir jetzt Frieden mit Gott. So einfach ist das nicht. Es geht darüber hinaus. Und in diesem Friedensprozess zwischen uns und Gott sind wir tatsächlich ohnmächtig. Da sind wir zu 100% auf die Zuwendung des allmächtigen Gottes angewiesen. Ja, das klingt jetzt nicht so positiv. Ich merke auch schon, wie ihr ganz bedrückt seid. Aber Jesus sagt ja, selig sind die Friedensstifter. Also irgendwie müssten wir doch auch Friedensstifter werden können. Aber wie funktioniert das? Gute Frage, ne? Es ist klar, wenn ich Friedensstifter werden möchte, so wie Jesus das hier beschreibt, dann geht das nur, wenn ich vor den Frieden auch erlebt habe. Ich muss am eigenen Leib erfahren haben, an meinem eigenen Herzen erlebt haben, was es bedeutet, dass ich Frieden mit Gott habe. Das bedeutet, ich muss auch das Friedensangebot von Gott vorher angenommen haben. Das heißt, ich wende mich Gott zu, ich kehre von meinem alten Weg, den ich vorher gegangen bin, unabhängig von Gott kehre ich um, zu Gott hin. Ich setze Gott an die erste Stelle in meinem Leben und ich lasse mich von seinem Wort prägen. Und so erlebe ich am eigenen Leib, was es bedeutet, Frieden mit Gott zu haben. Und dann befähigt mich auch Gott, dass ich Frieden schaffe in meiner Umgebung. Bei manchen ist das nur zwischen Geschwistern zu Hause. Manche haben größere Aufgaben und sollen Frieden schaffen zwischen verschiedenen Ländern. Aber auf jeden Fall sollen wir Frieden schaffen oder den Frieden zu den Menschen bringen, dass sie versöhnt werden mit Gott. Und wer das tut, wer so ein Friedensmacher, so ein Friedensstifter ist, der wird, ja, was ist mit dem? Der ist ein Sohn Gottes, er ist eine Tochter Gottes. Und das ist eigentlich was ganz Natürliches, das kennt ja jeder von uns. Jeder von uns ist in die Welt gekommen durch Vater und Mutter. Wie Sie zustimmen müssen. Das heißt, so etwas ganz Natürliches. Und was ganz Natürliches ist das auch, dass wir so ein Verwandtschaftsverhältnis zu unserem Vater im Himmel haben, weil er selbst sich als unser Vater bezeichnet und er uns als seine Kinder nennt. 2. Korinther 6, Vers 18. Ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Vater, Kind, das ist ein Verwandtschaftsverhältnis. Vater zu Sohn und Tochter, das bedeutet auch, dass wir erben und unser Erbe als Kind Gottes ist einmal das Himmelreich. Zur damaligen Zeit, als Jesus lebte, gab es ja einen römischen Kaiser, den Cäsar. Und der römische Kaiser, der hat sich dann auch als Sohn Gottes benannt. Er hat sich auch als der Friedensstifter benannt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit der Realität übereinstimmte, aber er hat sich auf jeden Fall so genannt. Und ganz interessant ist, ich meine, die Menschen damals, die wussten ja, wie sich der Kaiser nennt, dass Jesus dann sagt, dass wir Söhne Gottes sind. Und alle, die da um Jesus herumstanden, die wussten ganz genau, wir sind Söhne Gottes, Sohn Gottes ist doch nur der Cäsar. Das heißt, wir stehen quasi auf einer Stufe mit dem Kaiser von Rom. Eigentlich sogar noch eine Stufe höher, weil wir ja uns nicht selbst so benannt haben, sondern weil Gott uns so nennt. Es wäre ja vielleicht sonst anmaßend, wenn wir von uns bezeichnen oder uns selbst als Söhne Gottes oder Töchter Gottes bezeichnen würden. Aber wir tun es ja gar nicht, sondern Gott ist derjenige, der uns so nennt. Gott ruft mich so, Gott sieht mich so. In seinen Augen bin ich sein Sohn. In seinen Augen bist du seine Tochter. Und wenn Gott uns so nennt, dann sind wir das auch. Wenn nicht auf Gott, auf wen sonst könnten wir uns verlassen? Kind Gottes zu sein bezeichnet auch meine Beziehung, die ich habe. Mein Vater hat mir eine ganze Menge beigebracht und ich erinnere mich gerne noch an die Zeiten, die ich mit ihm zusammen erlebt habe. Und in jungen Jahren war das dann so und ist wahrscheinlich bei den meisten Jungs so, wenn ich später mal groß bin, dann will ich so stark und so schlau sein wie mein Papa. Oder vielleicht bei der Mama, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch so leckeres Essen kochen können wie die Mama oder so. Manchmal ist das auch umgekehrt, manchmal will man auch so stark sein wie die Mama und so gutes Essen kochen können wie der Papa. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Und dann später, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen, dann sagen sie, so wie meine Alten will ich niemals im Leben sein. Wenn sie dann wieder da rauskommen, dann ändert sich das wieder und man weiß das wieder zu schätzen, dass man Vater und Mutter hat. Aber Gott bewahre uns davor, dass wir über unseren himmlischen Vater genauso denken, so wie mein Alter im Himmel will ich niemals werden. Gott bewahre uns. Die Täter des Friedens, die Friedensstifter, die werden von Gott Sohn oder Tochter Gottes genannt. Und sie erhalten dadurch auch den Frieden Gottes. Nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch den ewigen Frieden Gottes. Und das ist ja das Besondere an den Seligpreisungen. Sie sprechen in das aktuelle Lebensgeschehen hinein, in die aktuelle Zeit, aber sie haben auch immer einen Blick in die Zukunft. Und Jesus will uns natürlich hier schon auf dieser Erde Frieden schenken, Und das tut er auch. Aber vor allem möchte er uns diesen ewigen Frieden schenken. Die Zeloten nannten sich damals auch Söhne Gottes oder Söhne des Lichts. Aber Jesus entlarvt diese Bezeichnung hiermit als falsch. Nicht die militanten Kämpfer, sondern die Täter des Friedens sind die wahren Kinder Gottes. Nämlich Gott ist ein Gott des Friedens. Der Frieden ist sein Wahrzeichen. Und das Ziel von Jesus war, den Frieden zu uns Menschen zu bringen. Und wir sollen als Kinder unseres Vaters im Himmel ihn widerspiegeln und auch Frieden verbreiten. Indem wir Streit schlichten, indem wir von Jesus erzählen, indem wir erleben, was Frieden mit uns gemacht hat und diesen Frieden weitergeben an andere Menschen. Damit geben wir einen kleinen Einblick in das, was Gott uns an Frieden anbietet. Ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Auftrag, den Gott uns gibt, Friedensstifter zu sein, dass wir ihn neu bewusst werden und so den Frieden Gottes in unsere Umgebung tragen können. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du als Vorbild für Frieden vorausgegangen bist. Danke, dass wir an dir sehen können, was es bedeutet, Frieden zu stiften. Danke dafür, dass wir von dir lernen dürfen. Aber danke dafür vor allem, dass du Frieden gemacht hast. Danke, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater im Himmel. Danke, dass du alle Schutzmauern, danke, dass du alle Gräben eingeebnet hast. Danke, dass der Weg zum Himmel nicht weiter verbaut ist, sondern dass er frei ist für uns. Danke, dass wir zu unserem Vater im Himmel kommen können. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht nur egoistisch diesen Frieden für uns in Anspruch nehmen, sondern dass wir selber zu Trägern des Friedens werden und diesen Frieden weitergeben an die Menschen in unserer Umgebung. Du bist derjenige, der uns Frieden gibt. Und diesen Frieden, den wollen wir in unserer Umgebung tragen. Danke dafür, dass du uns dabei hilfst. Amen.